Ja, wer kennt es nicht, dass Pläne, die man sich gemacht hat, durchkreuzt werden? Du planst eine Reise, du findest dich am Flughafen ein, an alles hast du gedacht. Dein Pass stimmt, dein Visum stimmt, deine Boarding-Pässe stimmen. Du bist eingecheckt und wartest jetzt nur darauf, loszufliegen, und dann kommt die Durchsage: Der Flieger wird sich leider wegen widriger Wetterverhältnisse um 30 Minuten verspäten. Gut, mit 30 Minuten kann man leben. Tigerst ein bisschen herum, wartest die halbe Stunde ab, nur um die nächste Durchsage zu hören. Die Maschine konnte nicht landen. Es wird mindestens eine Stunde dauern, bis wir was Neues organisiert haben. Nach einer weiteren Stunde kommt dann die niederschmetternde Nachricht: Flug gestrichen. Und hier stehst du nun, du hast von A bis Z alles durchgeplant, du hast alles richtig gemacht und trotzdem wurden deine Pläne durchkreuzt. Und es sind solche Erlebnisse, die wir immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen begegnen. Du planst, dich mit Freunden zu treffen und musst absagen, weil deine Kinder krank werden. Du planst die nächste Reise und du musst alles umdisponieren, weil die Deutsche Bahn streikt. Oder du planst deinen Lebensweg, indem du ein gewisses Fach studierst, indem du dich auf die Jobsuche begibst, um genau das zu arbeiten, was du auch studiert hast, nur um festzustellen, dass in dem Bereich du einfach keinen Job findest. Und so planst du und stellst dann fest, dass deine Pläne durchkreuzt werden. Und die Frage für uns ist, warum ist das so schlimm und warum tun wir uns so schwer damit, wenn Pläne durchkreuzt werden? Warum ist das so frustrierend? Aus dem Grund, weil wir Gott in der Rechnung nicht berücksichtigen. Manch ein Christ spricht von Gott eher als einen Nebendarsteller in seinem Leben, der hier und da ein Wort zu sagen hat, aber unmöglich die Hauptrolle einnehmen kann. Man macht Gott zu einem Automat, der ruhig dasteht, bis er per Knopfdruck aktiviert wird. Zu einem Flaschengeist, den ich hervorrufe. Und wenn dann Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt, spricht man von einem Schicksalsschlag eher als von einer göttlichen Fügung. Und so lebt manch ein Christ, auch wenn er es nicht so sagen würde, ein praktisches Leben wie ein Atheist, der Raum zwar für Glück und für Schicksal hat, aber nicht dafür, dass ein allmächtiger Herrscher alles in seiner Hand hält und alle Geschicke lenkt. Und deshalb ist die Aufforderung für dich heute Morgen: Rechne mit Gott. Und wir werden heute eine Passage anschauen, wo wir genau das lernen werden, warum du mit diesem Gott rechnen solltest. Und du wirst drei Eigenschaften dieses Gottes kennenlernen. Und dazu schlagt einmal mit mir Apostelgeschichte 16 auf. Und wir lesen die Verse 6 bis 15. Jetzt muss ich mich gleich entschuldigen. All diejenigen, die den Newsletter aufmerksam gelesen haben, sehen eine Bibelstelle bis Vers 24. Der Newsletter wurde am Montag verschickt. Bis Sonntag passiert oft sehr viel in der Vorbereitung. Und wir werden uns auf die Verse 6 bis 15 beschränken und, so Gott will, in der nächsten Predigt dann weiterverfahren. Also, Apostelgeschichte 16 ab Vers 6 bis 15. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir, sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Bis hierhin Gottes Wort. Wir sind hier in dieser Passage unterwegs mit Paulus, Silas und Timotheus, den sie auf ihrer Reise mit aufgegabelt haben. Wir haben in der Apostelgeschichte einiges miterlebt. Wir haben gesehen, wie es zu einer Auseinandersetzung mit den Judaisten ging, die all den heidnischen Christen gewisse Werke auferlegen wollten, damit sie auch Teil des jüdischen Volkes werden würden. All das führte zu dem Konzil, zu der Versammlung in Jerusalem, und wo die Entscheidung gefällt wurde, nein, wir wollen den Heiden nicht weitere Lasten auferlegen. Paulus wird mit Silas und einigen anderen Brüdern wieder nach Antiochia in Syrien geschickt, um diese Botschaft zu überbringen. Und wir sehen, wie dann dort in der Stadt Antiochia Ruhe einkehrt und wieder eine neue Freude darüber, dass die Errettung aus Gnade allein ist. Nun, Paulus wird unruhig und sagt sich irgendwann, ich möchte aber jetzt gerne schauen, wie es all den anderen Gemeinden geht, die wir gegründet haben auf unserer ersten Reise. Und so spricht er mit Barnabas und auch der will das gleiche Vorhaben unterstützen, doch sie können sich nicht darüber einig werden, wen sie mitnehmen wollen. Und ihr erinnert euch an letztes Mal, wie Barnabas darauf bestand, ich möchte Johannes Markus mit auf die Reise nehmen und Paulus sagt, nee, auf keinen Fall, mit dem möchte ich es nicht noch einmal wagen. Leider kommt es zu dem Zwist, dass die beiden sich trennen, Paulus mit Silas auf die Reise geht und Barnabas sich mit Johannes Markus nach Zypern begibt. Sie schlagen unterschiedliche Wege ein, Paulus tritt seine Reise an, er findet Timotheus, den treuen Mann, den er dann als Lernenden mitnimmt. Und so beschreibt Lukas uns jetzt hier in der Passage, die wir vor uns haben, die zweite Missionsreise, auf der Paulus unterwegs ist. Und er wirft jetzt ein Augenmerk auf den Weg, den Paulus vorangeht. Und wir kommen damit zu der ersten Eigenschaft unseres Gottes, nämlich rechne mit dem Gott, der Menschen führt. Rechne mit dem Gott, der Menschen führt. Paulus und Barnabas haben ihre Arbeit in Lystra und Derbe beendet. Und wir müssen uns daran erinnern, das Anliegen von Paulus ist das, Gemeinden zu stärken. Sein Anliegen ist, dass die Gemeinden, die schon bestehen, also die Christen, die auf der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen sind, zu ermutigen und sie voranzubringen und sie vor allen Dingen auch zu festigen in ihrem Glauben, damit sie sich nicht von diesen verwirrenden jüdischen Lehren abbringen lassen. Denn diese jüdischen Lehrer hatten einen großen Einfluss und auch die Gefahr war sehr groß, dass dieser junge Glaube dieser Christen erschüttert würde. Und deshalb ist Paulus in Sorge und er ist unterwegs, um alte Gemeinden zu besuchen, die er ursprünglich gesehen hat. Und so will er jetzt weiterziehen, nachdem er Timotheus in Lystra und Derbe abgeholt hat. Und wir lesen dann in Vers 6, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. So, wir haben sehr, sehr viele Ortsnamen vor uns und ich möchte euch das mal veranschaulichen, worum es geht und welche Orte wir hier sprechen. Ich habe ein paar Karten mitgebracht. Also, Paulus und Silas haben hier gestartet in Antiochia. Sie sind unterwegs nach Lystra, wo sie Timotheus abgeholt haben und jetzt spricht der Text von uns zu uns, dass sie das Gebiet von Phrygien und Galatien durchzogen. Sie stehen hier an dem Eingangstor zur Provinz Asien, bekannte Stadt Ephesus, die dort liegt. Sie stehen hier am Eingangstor nach Asien und sie wollen eigentlich nach Asien, aber der Heilige Geist hindert sie und so müssen sie einen Umweg einschlagen und biegen hier nach oben hin ab. Da sind wir unterwegs. Nun, wenn wir uns das auf der Karte anschauen, ist Asien völlig plausibel, macht absolut Sinn, geradewegs in diese Region sich zu bewegen. Ephesus ist eine große Stadt, eine bekannte Stadt. Eine große, bekannte Göttin hat ihren Tempel dort. Es war ein Zentrum des Handels auch. Warum nicht in die Richtung gehen? Doch, der Text sagt uns, sie werden daran gehindert und müssen nach Norden hin ausweichen. Lukas beschreibt uns nicht, wie sie gehindert werden. Aber wir sehen, dass der Heilige Geist selbst sie dabei stoppt. und zu ihnen ganz deutlich sagt, nein, dahin sollt ihr nicht gehen. Und so tasten sie sich jetzt voran. Wir können uns das vorstellen, wie wenn du selber in der Wohnung im Dunkeln versuchst, die Tür zu finden. Du tastest vorsichtig an den Wänden ab, bis du irgendwo den Eindruck hast, oh, da ist die Tür. Aber du bist sehr vorsichtig und betappst dich vorsichtig voran, um nicht irgendwo reinzurennen oder zu stolpern. Und so geht es dieser Reisegruppe hier auch. Sie sind einfach dabei, sich Stück für Stück voranzutasten und zu gucken, wo Gott sie langleitet. Und das Interessante ist, dass das anders ist, wie wir das in der Apostelgeschichte auch schon gesehen haben. Wenn ihr in Apostelgeschichte 9 schaut, bei der Bekehrung von Saulus, da gab es einen ganz klaren Auftrag an ihn. Geh nach Damaskus. Wenn ihr dann in Apostelgeschichte 10 schaut, da steht, ist Petrus auf dem Dach des Hauses, bekommt die Vision und er bekommt danach vom Heiligen Geist die ganz klare Ansage, geh nach Joppe mit diesen Männern. In Apostelgeschichte 8 sehen wir ein anderes Beispiel von Philippus, der versetzt wird einfach. Einfach versetzt und er findet sich in der Nähe des Wagens des Eunuchen aus Äthiopien. Und auch da ist der Heilige Geist ganz eindeutig, nähere dich diesem Wagen und rede zu diesem Mann. Und hier sehen wir das in Apostelgeschichte 16 nicht. Hier sehen wir kein klares, da geh jetzt hin, sondern nur ein Stopp, nicht hier lang. Und so geht es ein Herantasten, wo sie sich weiter voranarbeiten, um zu schauen, wo Gott sie haben möchte. Und so ist es, wie wir das Führen des Geistes sehen, wie sich das verändert hat, auch innerhalb der Apostelgeschichte und wie es auch dem entspricht, was wir heute haben. Das ist was eins sehr klar und sehr eindeutig, selbst von Heiligen Geist selbst so deutlich ausgedrückt wurde, ist jetzt nicht mehr so einfach. Und jetzt stell dir mal das Herz von Paulus vor oder von Silas, die vor Gott stehen und sagen, Herr, Asien braucht das Evangelium. Und der Herr sagt, nein, nicht jetzt und nicht durch dich. Oder wir kennen auch David mit diesem Anliegen, wo jeder sagen müsste, das ist doch das Beste, was dir überhaupt in den Sinn kommen kann. Der König David, der sagt, ich wohne in einem so schönen Haus, ich möchte meinem Gott ein Haus bauen. Und Gott sagt, nein, nicht du und nicht jetzt. Und wir sehen bei Paulus selber, wie er später das auch erzählen muss im Römerbrief, dass er sagen muss, mir verlangt so danach, euch zu besuchen, aber ich werde bis jetzt daran gehindert. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wir haben hier Apostel, die mit einem ganz klaren Auftrag ausgesandt wurden in Apostelgeschichte 13, das Werk des Geistes zu tun. Und jetzt werden sie vom Geist selbst daran gehindert, den Auftrag durchzuführen. Und sie rennen nur in verschlossene Türen. Und das ist es, was du aus deinem eigenen Leben auch kennst. Du hast ein Anliegen, das gut ist, wo du sagen musst, Herr, in der Bibel steht doch, ich soll mich für Weise sorgen. Warum klappt es dann nicht, wenn ich versuche, jemanden zu adoptieren oder in die Pflege zu nehmen? Oder du sagst, ich möchte eine Wohnung haben, wo ich Gastfreundschaft praktizieren kann und ich tue mich schwer, selbst ein Dach über den Kopf hier zu finden. Oder du sagst, Herr, du willst doch, dass alle gerettet werden. Und wie kann es sein, dass alle, mit denen ich rede, so negativ reagieren? Und so merkst du, dass du in deinem Leben mit diesen Anliegen, wo du sagst, Gott, die hast du mir doch selbst gegeben, immer wieder in verschlossene Türen rennst. Und du stehst da und fragst dich, was hat Gott eigentlich vor? Und so geht es Paulus und Silas mit Timotheus hier. Doch wir sehen, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Reise geht weiter. Asien ist ihnen erstmal verwehrt geblieben. Wir sehen dann in Vers 7, sie gehen weiter. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Noch einmal die Karte, wir haben wieder viele Ortsnamen. Auch hier, völlig plausibel. Bithynien liegt oben im Norden, Mysien seht ihr dort oben angeschrieben und Bithynien wäre jetzt noch weiter nach Norden gegangen, einfach geradewegs ihrer Reise folgen. Doch auch daran werden sie gehindert. Gott sagt wieder, nein. nicht du und nicht jetzt in diese Reaktion. Und so sehen wir, dass eine verschlossene Tür zu der nächsten verschlossenen Tür führt und die Truppe sich irgendwann fragen müsste, wie soll es denn jetzt weitergehen? Doch genau das ist auch die Realität in unserem Christenleben. Dass wir immer wieder vor verschlossenen Türen uns finden, die nicht eingerannt werden können, vor denen wir uns auch nicht niederkauern können in der Hoffnung, dass sie irgendwann sich öffnen, sondern die wir verstehen müssen als Gottes Mittel, um Menschen zu führen. Jede verschlossene Tür ist Gottes Mittel, um dich zu führen. Und so führt er dich, um das zu tun, was du möchtest. Indem du das tust, von dem du weißt, dass er es von dir möchte. Indem du ihm gehorsam bist in deinem Wort. Und du dann immer wieder erlebst, wie er dich steuert von einem Ort zum anderen, von einem Job zum anderen, von einer Möglichkeit zur anderen. Und indem manchmal nutzt er dafür auch diese Chance, dass er dir eine Tür vor der Nase zuknallt. Deshalb rechne mit Gott. Als ich meine Lehre als Augenoptiker anfing, habe ich eine Sache festgestellt, dass der Beruf sehr handwerklich ist und ich sehr zwei linke Hände habe. Und ich war im ersten Lehrjahr und ich habe zu Gott gesagt, Gott, du hast mich hierher gestellt, jetzt musst du mich auch durchkriegen, weil ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Nun, er hat es gemacht. Und ein paar Jahre später, als ich ausgelernt war, kam ich im Betrieb gut voran. Ich wurde von einer Abteilung in die andere, durfte die Schulungen machen, um mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Bis irgendwann der Punkt kam, wo mein Chef mir deutlich machte, dass eine Handlung, die wir tun, illegal ist, er aber von mir erwartet, dass ich sie trotzdem weitermache. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Es ging alles so gut. Und jetzt muss ich plötzlich sagen, Chef, das geht nicht. Und ich musste den Job verlassen. Gott hat genau diese Gelegenheit genutzt, um mich weiter voranzubringen und mich auch in den Dienst zu bringen. Aber so sind es manchmal, diese verschlossenen Türen, wo Gott dir das vor der Nase zuknallt und du sagst, wie um alles in der Welt. Es ist doch alles so gut gegangen. Es war doch alles so eindeutig. Und du hast mich doch auch noch bis hierher geführt. Rechne mit Gott. In Vers 8 lesen wir jetzt. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Also wir sehen, sie ziehen jetzt weiter. Wie blinde Menschen, die sich einen Weg ertasten und sie kommen schließlich nach Troas, die Hafenstadt. Und jetzt ist endlich der Punkt, wo es konkret wird. Wir sehen in Vers 9, und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also Paulus hatte einen Traum, eine Erscheinung in der Nacht und er sieht einen mazedonischen Mann vor sich. Also ein Mann, der von der anderen Seite des Ufers kam, von der anderen Seite des Meeres und der ihn anfleht, der ihn zuruft und sagt, komm doch bitte und hilf uns. Doch auch diese Weisung ist nicht ein Wort vom Heiligen Geist. Es ist nicht ein Engel, der auftritt und ihm ganz konkret eine Anweisung gibt, sondern es ist eine Erscheinung, wo wir jetzt lesen, dass er sie auch den anderen erzählt. Wir sehen in Vers 10, als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir, sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also hier sind Paulus, der sich jetzt bespricht mit Silas und Timotheus und die schließen jetzt aus dem Ereignis, dass Gott sie wohl nach Mazedonien schickt. Das heißt, alles, was sich zugetragen hat, alle verschlossenen Türen, in die sie gerannt sind und diese Erscheinung jetzt, führen sie jetzt zu diesem Schluss, Gott wird wohl von uns möchten, dass wir vorangehen nach Mazedonien. So ist das Leben. So ist auch dein Leben, dass du Pläne machst, damit Gott sie verändern kann. Sprüche 16, Vers 9 sagt es, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und Jakobus mahnt Christen und sagt ihnen in Jakobus 4, Vers 13 bis 15, eine Stelle, die ihr gern aufschlagen könnt. In Jakobus 4, Vers 13 bis 15 warnt Jakobus die Menschen vor einem Stolz und fordert sie nun auf, richtig und biblisch über ihre Pläne nachzudenken. Und wir lesen dort in Jakobus 4, Vers 13, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Das ist die Einstellung, die Jakobus ihnen ans Herz legt. Wenn Gott will und wir leben, dann werden wir es tun. Nun, in einer Welt, in der Gott lediglich ein persönliches Souvenir ist oder ein ausgewähltes Mittel zur Lebensverbesserung, hat genau diese Haltung gar keinen Platz. Denn in der Welt, in der wir leben, gibt es nur Menschen, die Pläne machen und nur Menschen, die Pläne umsetzen. Doch als Christ rechnest du mit Gott. Dass alle Pläne, die du hast, alle Ideen, die du hast, alle Vorhaben, die du hast, unter diesem einen Vorzeichen stehen, wenn Gott will. Und wir haben in der Vergangenheit Zeugnis davon, von den Methodisten, die jedes Schreiben, das sie gemacht haben, mit einem DV unterschrieben haben. Nicht De Vries, sondern Deo Volente, wenn Gott will. Jedes Brief wurde so unterschrieben. Rechne mit Gott. Dass du Gott nicht nur als eine Variable in deiner Formel siehst, sondern verstehst, dass er derjenige ist, der die Regeln der Mathematik festlegt. Dass die Pläne der menschlichen Logik immer wieder auf göttliche Logik fallen werden. Und er immer wieder dein Vertrauen und deine Hingabe herausfordern möchte. Auch darin, dass er dich in verschlossene Türe ganz bewusst reinrennen lässt, um dich danach richtig zu führen. Deshalb rechne mit Gott. Er führt Menschen. Nun, Paulus, Silas und Timotheus brechen jetzt auf von Troas, der Hafenstadt. Und so sehen wir die zweite Eigenschaft unseres Gottes. Rechne mit dem Gott, der Herzen öffnet. In Vers 11. Also wir sind zurück in Apostelgeschichte 16, Vers 11, nicht Jakobus. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis. Also wir verlassen jetzt das Festland und verbringen die Nacht über bei der Insel Samothrake. Das ist ein typischer Halteplatz für Schiffe, die auf ihrem Weg nach Griechenland unterwegs sind. Also sie kommen jetzt von der Türkei nach Griechenland, halten sich also nicht lange auf dieser Insel auf und kommen dann in Neapolis an. Die Hafenstadt, die direkt in der Nähe von Philippi liegt. Und so sehen wir das auch in Vers 12. Und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. Hier ist der Punkt, wo der Apostel Paulus mit Silas und Timotheus Europa erreichen. Und Philippi ist nun die erste Stadt, ihre Missionsstadt, auf die sie zugehen. Und die Schlachterübersetzung übersetzt es auch richtig, wenn es hier heißt, dass es die bedeutendste Stadt jenes Teiles von Mazedonien war. Mazedonien, so hieß die Region, die Hauptstadt ist Thessalonich. Und die Hauptstadt des Unterteiles, in dem Philippi war, war auch nicht Philippi, aber Philippi war herausragend deshalb, weil es umgeben war von fruchtbarem Land, weil Goldminen dort waren, weil Philippi auch direkt an der Haupthandelsroute der Via Ignatia lag und ein wichtiges Zentrum für die Römer war. Interessant auch ist, dass in Philippi eine Medizinschule war. Dort wurden Ärzte ausgebildet, die im gesamten Römischen Reich bekannt waren. Und es ist auch für uns interessant, dass Lukas, der Arzt, jetzt erst in einer deutlich macht, dass er mit dabei unterwegs ist, was darauf schließen lässt, dass er zu Philippi eine enge Beziehung hatte. Zusätzlich wird uns hier über Philippi auch gesagt, dass es eine römische Kolonie ist. Und das müssen wir verstehen, dass Rom hat die Städte ihres Reiches in verschiedene Kategorien eingeordnet. Und die höchste Kategorie, die eine Stadt haben konnte, den höchsten Stellenwert, war der einer Kolonie. Und man sprach dann von diesen Städten, die man Kolonien nannte. Es war ein Rom abseits von Rom. Das waren Städte, die relativ autonom funktionieren durften, wo Veteranen vom Militär niedergelassen wurden. Die Menschen da drin haben besondere Rechte und Privilegien genossen. Und so kommen jetzt Paulus, Silas mit Timotheus an diesen Ort Philippi. Und wir sehen dann in Vers 11, in Vers 12, dass sie in dieser Stadt verweilten wir einige Tage. Also endlich ein Ort, an dem sie sich niederlassen dürfen. Endlich eine offene Tür, die Gott ihnen gibt. Und so sehen wir, wie sie jetzt ihren Auftrag dort ausführen, ab Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Wie immer, das Muster von Paulus, Sabbat ist der jüdische Festtag, ist die Möglichkeit für das Evangelium. Und so brechen sie auf am Tag des Sabbats und sie suchen sich eine Gebetsstätte. Und wir sehen jetzt daran schon, dass Philippi eben keinen großen jüdischen Einfluss hatte wie die anderen Städte, die sie bis jetzt besucht hatten. Innerhalb der Stadt ist auch kein religiöses Treffen erlaubt, deshalb bewegen sie sich vor das Stadttor und suchen dort eine Gebetsstätte auf. Nun, jüdischer Gottesdienst ist eng mit Reinigungsritualen verknüpft, deshalb macht es Sinn, es am Fluss stattfinden zu lassen. Juden war es erst erlaubt, eine Synagoge zu bilden, wenn 10 Männer anwesend waren. Das war offensichtlich nicht der Fall und deshalb lesen wir hier, sie redeten zu den Frauen, sie gesellen sich zu den Frauen. Paulus ist jetzt der Lehrer, der kommt, der nun zu ihnen redet und der jetzt die Gelegenheit hat, ihnen das Evangelium zu erklären. Das genauso wie er es an anderen Orten auch schon gemacht hat, dass der Messias, der im Alten Testament verheißen wurde, dass dieser Messias tatsächlich kam, dass er in der Welt war, dass er starb und dass er auferstand und dass er jetzt der Herr ist. Und so richtet Lukas jetzt den Fokus auf eine Frau, die diese Botschaft wahrnimmt, und auf ihre Reaktion in Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Und es ist interessant, diese Frau, mit die er in Philippi begegnet, kommt aus der Region Asien, von der Paulus gehindert wurde, dahin zu gehen. Und diese Frau vertreibt kostbaren Purpur, der in ihrer Heimatstadt hergestellt wird, und sie vertreibt ihn und hat deshalb einen sehr hohen Stellenwert in ihrer Gesellschaft. Sie ist eine wohlhabende Frau. Wir lesen hier, dass sie Gott anbetet. Also eine Frau, die den Gott Israels kennt, die ihn sucht, aber keine Jüdin von Geburt an ist. Und es ist diese Frau, diese Lydia, die zuhört. Und wir lesen in Vers 14, deren Herz öffnete der Herr. Sie hörte nicht nur mit ihren Ohren, sondern wir sehen hier, es geschah noch mehr, nämlich dass Gott ihr Herz öffnete. Und das, müssen wir verstehen, ist die Aufgabe Gottes. Paulus hat geredet, Paulus hat argumentiert, Paulus hat evangelisiert, doch Gott ist es, der die Herzen öffnet. Und wir müssen verstehen, dass natürlicherweise jeder Mensch unempfänglich ist für das Wort Gottes. Natürlicherweise ist das Wort Gottes wie eine unhörbar hohe Frequenz, mit der man vielleicht Marder abschrecken kann, aber keinen Menschen. Und natürlicherweise wird das Wort von Gott verworfen. Und deshalb muss sich jeder Prediger und jeder Evangelist und auch jeder Christ dessen bewusst sein, dass seine Worte, die du aussprichst, nur bis zum Ohr der nächsten Person reichen. Gott macht den Rest. Und so hier, der Herr öffnet das Herz der Lydia. Und das ist entscheidend. Denn gerade heute reden wir oft von Ergebnissen. Wir reden von Strategien. Man spricht davon, wenn du den Gottesdienst so und so gestaltest, dann kriegst du die Leute. Und wenn du die Predigten so und so hältst, dann kommen sie auch und dann hören sie zu. Und wenn du dieses und dieses Programm noch dazu machst, dann geht's richtig rund. Ein Pastor der Saddleback-Gemeinde, die auch einen Ableger in Berlin hat, sagte, wir reden nicht über Lehre, wir reden darüber, wie man Kirche so gestalten kann, dass sie den Menschen dort begegnet, wo ihre Bedürfnisse sind. Also man setzt den Mensch in den Zentrum und er ist der Wichtigste. Auf ihn kommt es an und dann nimmt man alles Mögliche in Kauf. Hauptsächlich kommen diese Menschen mit dazu. Und das ist der Irrweg, der eine Rechnung ohne Gott macht. Eine Kalkulation auf Menschenlogik, die dazu führt, dass Ungläubige zuhauf die Gemeinde bevölkern und man am Ende sagen muss, dass Gemeinden weder kalt noch heiß, sondern lau sind. Aber nicht nur das, Spurgeon schreibt dazu, welch bodenloser Stolz, sich vorzustellen, dass unsere Predigt jemals so mächtig sein kann, dass sie die Menschen von ihren Sünden abbringen und zu Gott bringen kann, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. All das ist ein Irrweg. All das ist eine Rechnung ohne Gott, eine Kalkulation auf Menschenlogik und nicht mit Gottes Logik. Denn Gottes Logik ist die, die Paulus selbst in 1. Korinther bezeugt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Deshalb rechne mit Gott. Und wenn du das verstehst, dann treibt dich das ins Gebet. Dann lässt dich das zum Mitarbeiter Gottes werden, der evangelisiert, aber darum betet, dass unsere Kinder den Glauben, dass er den Herzen öffnet, dass unsere Familien, deren Herzen geöffnet werden, dass die Arbeitskollegen und Verwandten, mit denen du redest, dass Gott ihnen das Herz öffnet. Und darum treten wir vor Gottes Thron. Wir flehen um die Unerretteten und wir flehen auch um Arbeiter in der Ernte und wir flehen darum, dass er eingreift und Herzen öffnet. Gott ist es, der Herzen verändert. Und genau das ist bei Lydia eingetreten. Wir lesen in Vers 14 weiter. Gott öffnete ihr das Herz, Vers 14, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Wir sehen also, sie hörte nicht nur, sondern sie gab Acht. Denn wir müssen verstehen, hören kann jeder, der hören kann. Ich höre das, was du mir sagst, dass wir nächste Woche einen Termin haben beispielsweise. Doch Acht geben ist eine neue Stufe. Das bedeutet, ich nehme auch wirklich Acht darauf, was wir sagen. Ich nehme meine Agenda hervor und ich schreibe mir auf, dass wir einen Termin haben. Das ist Acht geben. Das ist aktives Zuhören. Das ist aktives Umsetzen. Ein bewusstes Wahrnehmen, um es dann zu tun. Und das ist das Zeichen eines Menschen, dessen Herz Gott geöffnet hat. Und hier ist dieser entscheidende Punkt, dass wenn Gott das Herz öffnet und er dich bereit macht, das Wort Gottes zu hören, dass du es umsetzen willst. Gottes Wort ist nicht nur Theorie, es verlangt Praxis. Wenn Gott dein Herz wirklich öffnet, dann verstehst du, dass das, was hier geredet wird, nicht nur Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Und wenn Gott dein Herz wirklich öffnet, dann hast du auch ein Verlangen, dieses Wort zu leben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Hören allein ist nicht die Lösung. Und manch einer kommt Sonntag für Sonntag in die Gemeinde. Und manch einer sagt sich vielleicht sogar, ich glaube zwar nicht alles, aber ich höre ja zu. Manch einer sagt, ich lebe zwar nicht so, aber ich höre ja zu. Manch einer steht mir gegenüber und sagt, ich glaube allem, was du sagst. Aber es bleibt beim Hören. Das Leben sieht nicht danach aus. Wenn das bei dir der Fall ist, dann stehst du auf der Schwelle zur Hölle. Dann ist Gott für dich vielleicht eine Option, aber nicht die Hauptperson. Und dann ist dein Leben in Gefahr. Deshalb die Frage an dich, der du heute hier sitzt und bis jetzt hörst, gibst du auch Acht? Lebst du auch, was Gott dir sagt? Folgst du seinem Ruf, Buße zu tun, nämlich von der Sünde dich abzukehren und seinen Weg einzuschlagen, um Vergebung zu bitten und das Richtige zu tun? Folgst du seinem Ruf, seinem Wort, das er gegeben hat, zu glauben und alles, was geschrieben steht, als Autorität für dein Leben anzuerkennen? Folgst du seinem Ruf, sein Leben aufzugeben und ihm zu folgen? Das ist es, was Acht geben bedeutet. Aufgeben. Und ihn zur Priorität zu machen. Wenn du heute hier sitzt und diese Fragen mit Nein oder weiß ich nicht beantworten musst, dann ist heute der Zeitpunkt, dass du verstehst, mit Gott musst du rechnen. Er regiert und er wird früher oder später dich richten müssen. Deshalb ergib dich ihm heute und folge ihm. Rechne mit Gott. Und so wie Gott sich hier jetzt zeigt, als einer, der Menschen führt und gleichzeitig Herzen öffnet, so zeigt er sich hier nun auch mit einer dritten Eigenschaft. Rechne mit dem Gott, der Gemeinden formt. Wir sehen es, was uns hier vor Augen gemalt wird, ist eine sehr sonderbare Reise. Einen eigenartigen Weg, den Gott hier einschlägt mit Paulus und Silas und Timotheus, der am Ende ganz anders aussieht, wie sie ursprünglich geplant hatten. Aber sie haben die Gelegenheiten, die Gott ihnen gegeben hat, wahrgenommen und sie stehen nun hier in dieser Runde mit den Frauen in Philippi und sie haben eine Frau, die sich bekehrt hat, eine Einzelperson, ähnlich wie wir das bei dem Kämmerer aus Äthiopien hatten. Und die Frage ist, was hat Gott nun vor? In Vers 15 lesen wir, als sie aber getauft worden war und ihr Haus. Lukas betont hier, sie ist eine wohlhabende Frau, sie hat ein ganzes Haus. Sklaven, Mägde, die ihr dienen und ihr helfen, um ihr Tagesgeschäft zu bewältigen. Sie ist höchstwahrscheinlich Witwe oder alleinstehend, dadurch, dass ihr Mann nicht erwähnt wird, aber einflussreich in der Gesellschaft. Doch was hat Gott nun vor? Nun, Paulus ist ein Gemeindegründer. Überall dort, wo er langgegangen ist, hat er Gemeinden gegründet. Dort, wo er evangelisiert hat, sind Gemeinden entstanden. Und hier ist es eine Frau mit ihrem Haus, die sich bekehrt hat. Und wir sehen in den Briefen, die Paulus schreibt, ganz deutlich, dass eine Frau nicht lehren soll, dass sie keine Älteste sein kann. Und jetzt wollen wir aber schauen, welchen Weg Gott mit dieser Frau geht. In Vers 15, nachdem sie getauft wurde, spricht sie mit Paulus und Silas und wir lesen, sie bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Also ähnlich wie der mazedonische Mann in der Erscheinung Paulus gebeten hat, angefleht hat, nach Mazedonien zu kommen, so steht Lydia jetzt vor Paulus und sagt, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und die Art und Weise, wie sie es formuliert, ist schon fast suggestiv, so dass deutlich wird, wenn ihr meine Bitte ablehnt, dann sagt ihr, dass ich ungläubig bin. Denn Gastfreundschaft, das müssen wir verstehen, bedeutete zu der Zeit so viel mehr als das, was es heute ist. Es ist nicht nur einfach ein, ja, ich lade dich mal ein und dann auf einen Kaffee und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal wieder. Sondern Gastfreundschaft zu der Zeit bedeutete, ich identifiziere mich mit dir. Und deshalb warnt Johannes im 2. Johannesbrief auch so davor, Menschen, die das Bekenntnis nicht teilen, dass man sie nicht aufnehmen sollte. Damit man sich eben nicht mit diesen identifiziert und sagt, diesen Unglauben möchte ich nicht teilen. Und Lydia ist sich dieser Praxis der Gastfreundschaft bewusst und sie beweist hier eine Grundtugend einer Christen. Dass ihr Glaube an Christus sie dazu bewegt, Liebe anderen Christen gegenüber zu zeigen. Und sie möchte die Gnade Gottes, die er an ihr gezeigt hat, auch nach außen praktisch sichtbar werden lassen. Und wir sehen im Neuen Testament immer wieder, beispielsweise in Römer 12, 13, dass Gastfreundschaft eine Grundtugend der Christen ist. Dass Gastfreundschaft der Ausdruck der Gnade Gottes in Christen ist. Dass es eine Bereitschaft ist, zu teilen. Gastfreundschaft bedeutet, das Haus zu teilen. Es heißt, das Essen zu teilen, die Zeit zu teilen, das Leben zu teilen. Und diesen Anspruch hat nun Lydia für ihr Leben. Und deshalb fleht sie, bleibt bei mir, wenn ihr mich als Christin anerkennt. Und wir sehen aus dem Kontext, aus dem das ist, dass Paulus diese Bitte nicht abwehren kann. Und so kehren sie bei ihr ein. Nun, was dadurch geschieht, durch diese Bitte bei ihr einzukehren, hätte sich keiner ausmalen können. Nämlich dadurch wird jetzt Lydias Haushalt zum Platz der Gemeinde. Die jüdische Gebetsstätte am Fluss außerhalb des Tores wird nun durch ein christliches Gotteshaus bei Lydia ersetzt. Und so wird sie zur Patronin der Gemeinde in Philippi. Und später werden wir sehen in Vers 40 in Apostelgeschichte 16, nach all dem, was in Philippi sich abträgt, und Paulus und Silas werden ins Gefängnis geworfen und werden dann wieder freigelassen, und dann sagt man ihnen, geht mal aus der Stadt raus, und in Vers 40 lesen wir, da verließen sie das Gefängnis und begaben sich zu Lydia, und als sie die Brüder sahen, trösten sie sie und zogen fort. Also wir sehen schon in Vers 40, dass in Lydias Haus die Gemeinde anfing zu wachsen, wo sie sich versammeln und regelmäßig zusammenkommen. Und so ist es die Gastfreundschaft dieser Frau, die Gott hier benutzt, um eine Gemeinde zu bauen. Nun, Lydia wird nicht Pastorin, sie ist auch nicht Gemeindegründerin, doch ihr Herz und ihre Einstellung ist ein wichtiger Katalysator für das Wachstum der Gemeinde. Nun, Christen wird häufig vorgeworfen, ein niedriges Bild von Frauen zu vermitteln. Besonders Paulus wird oft in diese Kiste gesteckt, dass er ein Chauvinist, also ein frauenfeindlicher Mann war. Doch durchwegs sehen wir in der Bibel, dass Frauen eine fundamentale Rolle im Reich Gottes spielen. Dass es ihre besonderen Begabungen sind, die er ihnen gibt, Menschen zu beherbergen, die dann zum Zufluchtsort für ganze Gemeinden wurden. Und wir sehen mit Lydia andere Beispiele, wie zum Beispiel die Mutter von Johannes Markus, die ihr Haus öffnete in Jerusalem. Wir sehen den Haushalt der Chloe, die eine Gemeinde beherbergte in der Nähe von Korinth. Und hier auch in Philippi die Lydia, die Frauen, die ihre Begabungen einsetzen und so eine zentrale Rolle für das Wachstum der Gemeinden werden. Und so hat das Neue Testament viele Beispiele von Frauen, die so einen besonderen Platz einnehmen. Nicht nur durch Gastfreundschaft, auch durch andere Tugenden. Wir haben Priscilla, wir haben Phoebe, die Diakonin, wir haben Maria und Martha bei Jesus, die Zeugen der Auferstehung werden. Er hat sie ganz entscheidend gebraucht. Und was hier jetzt in Vers 15 nach einer ganz kleinen, praktischen, christlichen Tat aussieht, wird dazu führen, dass die Gemeinde in Philippi florieren kann und wachsen kann. Und Paulus selber von dieser Gemeinde sagen kann, in Philipper 4, Vers 15, dass es die einzige Gemeinde ist, die mit ihm Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen. Es ist die Gemeinde, zu der er sich ganz besonders verbunden gefühlt hat, die ihn als einzige Gemeinde finanziell unterstützt hat und die eine ganz besondere Beziehung zu ihm genoss. Wenn du also an alle Frauen, die hier sind, dich fragst, welche Rolle spiele ich in der Gemeinde? Und wenn du dann auch verunsicherst bist, welchen Einfluss darf ich überhaupt haben? Dann soll dieses Beispiel einer Lydia eine Ermutigung für dich sein. Dass Frauen keine Mauerblümchen sind, die ruhig da sitzen und nichts sagen dürfen, sondern dass Gott sie in ganz besonderer Weise begabt, um sie auf seine Art und Weise zu benutzen, und zwar reichlich. Und wenn dir das bis jetzt noch nicht aufgegangen ist, dann fang an, mit Gott zu rechnen. Schau, welche Begabungen du hast. Schau, welche Möglichkeiten er dir gibt, und frage ihn dann selbst, was hast du für mich, Herr? Denn hier passiert, was anfangs undenkbar schien, dass Gott eine Gemeinde formt. Dass er seinen Plan durchsetzt, dass er sein Werk voranbringt. Und wir sehen einmal mehr, Gemeindebau ist nicht Menschen, sondern Gottes Werk. Und gerade wenn wir hier in Berlin sind und sagen, wir wollen unsere Gemeinde wachsen sehen, wir wollen weiter Gemeinden gründen, wir wollen sein Reich in Berlin wachsen sehen, dann müssen wir am Ende doch immer wieder verstehen, er ist es, der es formt und baut auf seine Art und Weise. Und wir beten weiter und wir evangelisieren weiter und wir tasten uns voran und wir nutzen die Ressourcen, die er uns geben, aber wir gehen dann die Schritte, die er für uns hat. Deshalb rechne mit Gott. Wenn wir von Gemeindebau sprechen, dann müssen wir die Aussage Jesu uns immer wieder vor Augen führen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und wir sehen leider, dass Gemeinden schrumpfen, wenn man von der Bibel abweicht. Aber wir sehen auch Gemeinden, die wachsen, weil sie von der Bibel abweichen. Und so müssen wir verstehen, gesundes Wachstum, gesunde Gemeindegründung, gesundes Voranbringen des Werk Gottes ist Gottes Werk allein. Und so sehen wir in dieser Passage in der Apostelgeschichte, dass Gott sehr wunderbare und sehr einzigartige Wege hat, um seinen Plan zu vervollständigen. Wir sehen einen Versuch, Gemeinden zu besuchen, das dann damit endet, dass Neuland für das Evangelium gefunden wird, das in der Bekehrung einer Frau endet, die wieder einen ungeahnten Segen für das Reich Gottes bringt. Es sind durchkreuzte Pläne, verschlossene Türen, die Gottes Weg sind, um dich auf seinem Weg zu führen. Deshalb fange heute an, auf all dem, wie du unterwegs bist, auf all den verschlossenen Türen, die du reinrennst, ihn zu suchen. Fang auch heute an, alles, was du tust, unter dieses Vorzeichen zu setzen, wenn Gott will, und dann zu erleben, dass der, der mit ihm rechnet, auch von ihm und mit ihm gesegnet wird. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein so souveräner, mächtiger Gott bist, der Wege sieht und Wege geht, die wir gar nicht erahnen könnten, der sich immer wieder neu als einer erweist, der treu ist, der selbst da, wo wir keine Möglichkeiten sehen, große Dinge vollbringt. O Herr, und so wollen wir uns im Vertrauen auf dich stützen und wir wollen dich im Gebet auch suchen und wir wollen uns dir ergeben und diese Wege gehen, die du für uns hast, auch wenn es bedeutet, dass wir in verschlossene Türen rennen, auch wenn es bedeutet, dass wir Boden betreten, der fremd scheint und der ohne große Aussichten scheint. O Herr, lass uns als solche leben, die wirklich mit dir rechnen, als dem, der alles in der Hand hat und lenkt. Amen.